Es ist ein spannendes Material. Fast jeder, der irgendwie mal damit zu tun hat, bleibt dran hängen. Ich mache es für mich dran fest. Es ist halt letztendlich die älteste Chemikalie, die Menschheit hat. Die landwirtschaftliche Anwendung ist vermutlich wahrscheinlich so alt wie die Landwirtschaft selber. Es gibt verschiedene Belege, wie Pflanzenkohle landwirtschaftlich angewendet wird. Wir können es in der Landwirtschaft dann einsetzen, um Herausforderungen im Nährstoffmanagement und im Angesicht des Klimawandels eben anzugehen und haben damit eben eine sozusagen Ready-to-Go-Klimatechnologie.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden. Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen, schön sind ihr dabei. Heute geht es um schwarzes Gold. Um einen natürlichen Rohstoff mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Wir reden nämlich über Kohle. Wer jetzt an rauchende Chemie von der Schwerindustrie irgendwo auf der Welt denkt, wo dreckige Braun- oder Steinkohle verbrennt und das Klima angeheizt wird, der liegt aber falsch. Wir reden nämlich über Pflanzenkohle. Statt als Klimakiller gilt sie für viele viel mehr als wahre Wunderwaffe gegen den Klimawandel. Kohle ist nämlich nicht einfach gleich Kohle, das muss man wissen. Stein- oder Braunkohle, das sind nämlich endliche fossile Brennstoffe, die über Jahrmillionen unter gewaltigem Druck entstanden sind. Pflanzenkohle, die wird vom Mensch gemacht und das schon seit Tausenden von Jahren. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Holzkohle, hat wahrscheinlich der eine oder andere vorher auch schon auf dem Grill gehabt. Aber in letzter Zeit hat das Material gerade auch in der Landwirtschaft immer mehr Fans gekriegt. Die Kohle, die wird dort aber nicht etwa verbrennt, sondern als Bodenverbesserer zum Beispiel oder als Kohlenstoffspeicherung eingesetzt. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, gibt es jetzt zuerst ein kleines Einmaleins zur Pflanzenkohle. Ausgangspunkt für Pflanzenkohle ist Biomasse in der verschiedensten Form, also Holz beispielsweise, Strauchschnitt, Stroh oder Ähnliches. Damit man Kohle kriegt, müssen die Materialien unter Luftabschluss und bei sehr hohen Temperaturen, also etwa zwischen 400 und 800 Grad, verkohlt werden. Der Vorgang heisst Pyrolyse und so gibt es eben Pflanzenkohle. Die verschiedenen Gase, die bei diesem Prozess entstehen, die können bei modernen Anlagen für die Strom- oder Wärmeproduktion genutzt werden. Die Kohle, die zurückbleibt, die hat jetzt ganz eine eigene Struktur. Sie ist sehr porös, hat also einen Haufen kleinste Hohlräume. So wie das Material jetzt daherkommt, hat es auch eine riesengroße Oberfläche. Mehrere hundert Quadratmeter pro Gramm. Sie kann darum eine Art wie ein Schwamm sehr viel Wasser speichern. Und auch Nährstoffe aus Dünger wie Gülle oder Mist können sich gut daran festheben. Das Resultat, die Nährstoffe werden in einem Ackerboden dosiert und stetig an Pflanzen abgegeben. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Lachgasemissionen, die es bei der Düngung gibt. Die können nämlich gesenkt werden, hat beispielsweise eine Studie vom Bund gezeigt. Kommt nämlich zu viel Dünger auf das Mal in den Boden, wo die Pflanzen gar nicht aufnehmen können, dann bedienen sich die Mikroorganismen und produzieren so das enorm klimawirksame Lachgas. Pflanzenkohle soll diesen Prozess reduzieren. Pflanzenkohle wird auch schon lange als Bodenverbesserer eingesetzt. Ganz bekannt ist die sogenannte Terra Preta, also die schwarze Erde aus dem Amazonasbecken. Über Jahrhunderte haben die Völker dort Gebiete, die eigentlich karg und nährstoffarm waren, fruchtbar und humusreich gemacht. Dafür haben sie Exkremente, Pflanzenreste und Tonscherben mit Holzkohle vermischt. Das hat Gerüche gebunden und eben auch die Erde ziemlich aufgepeppt. Neben dem, dass Pflanzenkohle in vielen Bereichen unterstützen können, hat sie noch einen Effekt, der gerade in diesen Zeiten Gold wert ist. Die Kohle, die in die Erde kommt, soll nämlich am Klima helfen. Weil Kohle besteht, wie es der Name eigentlich schon sagt, vor allem aus sehr stabilem Kohlenstoff. Kohlenstoff, den Pflanzen in ihrem Leben als CO2 aus der Luft genommen haben. In der Regel würde der ja, wenn die Pflanze abstirbt und verrottet, wieder in die Atmosphäre rausgehen. Ein natürlicher Kreislauf. Aber eben, wenn man den durchbricht, ist es möglich, Kohlenstoff dauerhaft aus der Atmosphäre rauszuholen und zu speichern. Verschiedene Untersuchungen bestätigen den Vorteil von Pflanzenkohle. Die einen mehr, die anderen aber auch weniger. Das Bild ist nicht einheitlich. Für ihre Anhängerinnen und Anhänger ist Pflanzenkohle aber ein Material mit grossem Potenzial. Ein Material, das heute auch mehr und mehr in der Landwirtschaft oder auch in der Bauwirtschaft eingesetzt wird. Pflanzenkohle soll also in der Landwirtschaft ein Hilfsmittel, gerade bei verschiedenen Themen sein. Ein Haufen Bauern, die sie einsetzen, berichten von positiven Erfahrungen. Übrigens aber, wer darauf setzt, der muss schon überzeugt sein, weil Pflanzenkohle ist nicht billig, der Marktpreis für eine Tonne liegt bei plus minus 1'000 Franken. Der Einsatz von Pflanzenkohle als Dünger oder Futterzusatz ist klar geregelt. In der Biolandwirtschaft ist sie beispielsweise als Futtermittel nicht zugelassen, sonst aber schon. Für den Einsatz in der Landwirtschaft gelten grundsätzlich Mengenbeschränkungen. Es gibt strenge gesetzliche Vorgaben zu Schadstoff, Qualität, Herstellung oder dem Ausgangsmaterial und so weiter. Pflanzenkohle beschäftigt nicht nur die Praxis, auch die Forschung ist daran, die Mechanismen noch genauer zu verstehen. Und es gibt auch immer mehr Firmen, die auf die Produktion von Pflanzenkohle setzen in der Schweiz. Ein Teil von dieser Szene hat sich vor einem Zeitli zum Austausch in Ziegelbrück getroffen. Organisiert hat der Tag Agridea, also Beratungszentrale für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft, und Charnet, der Fachverband für Pflanzenkohle. Am Rand von dem Anlass habe ich mit dem Nicolas Hagemann geredet. Er ist ein ausgewiesener Experte für das Thema. Der Umweltnaturwissenschaftler forscht seit mehr als 15 Jahren zur Pflanzenkohle. Er arbeitet bei der privaten Forschungseinrichtung am Ithaca-Institut, das sich mit Kohlenstoffstrategien und Klimafarming beschäftigt. Dazu her ist er auch bei Agroscope angestellt, also am Landwirtschaftlichen Forschungszentrum vom Bund. Ich habe mit ihm über das Potenzial von Pflanzenkohle geredet, darüber, was sie kann und was sie vielleicht auch nicht kann, und über kritische Stimmen. Als erstes habe ich ihn aber gefragt, was denn für ihn die Faszination Pflanzenkohle ausmacht.
Die Faszination rührt daher, dass es einfach, ja, es ist ein spannendes Material. Fast jeder, der irgendwie mal damit zu tun hat, bleibt dran hängen. Ich mache es für mich dran fest, es ist halt letztendlich die älteste Chemikalie, die Menschheit hat. Seit 5000 Jahren begleitet uns Pflanzenkohle oder vielmehr Holzkohle, begleitet uns als Menschheit. Mein liebstes Beispiel ist immer noch, Schotter Ötzi hat es bei sich getragen, nicht nur am Körper, sondern auch im Körper. Man hat es als Farbpigment genommen für seine ganze Tätowierungen. Und auch die landwirtschaftliche Anwendung ist vermutlich wahrscheinlich so alt wie die Landwirtschaft selber. Es gibt verschiedene Belege, wie Pflanzenkohle landwirtschaftlich angewendet wurde. Und es geht immer darum, schon nicht einfach nur es in den Boden zu geben, sondern wirklich Systeme damit zu machen, mit denen man Gerüche vermeidet, mit denen man Nährstoffe recycelt und so weiter. Und ich denke, das ist, wo die Faszination herkommt.
Wo liegt denn das Geheimnis von der Pflanzenkohle? Also ist es Beschaffenheit, ist es das Aussehen, ist es die Vielseitigkeit?
Das Geheimnis, ja, faszinierend ist natürlich, wie es hergestellt wird. Jeder kann es selber herstellen. Wenn man Streichholz anzündet, ist das schon das erste Pyrolyse-Experiment. Wenn das schwarz zurückbleibt, haben wir die erste Kohle gemacht. Und da steckt ein Faszinosum auch einfach drin. Denn wenn ich die Pflanzenkohle anschaue unter dem Mikroskop, sehe ich immer noch die ursprüngliche Biomasse. Die physische Struktur bleibt fast unverändert. Ich sehe die ursprüngliche Struktur, die der Kohle auch ihre Porosität, ihre geringe Dichte, also dass sie leicht ist, eben gibt, weil eben sehr viel Luft und sehr viel Porenraum da drin ist. Gleichzeitig ist die Chemie eine ganz andere. Ich habe ganz andere Stoffe. Ich habe die pyrogenen Kohlenstoffe, das heißt neue Verbindungen, die aus dem Feuer sozusagen geschaffen werden, die ganz spezielle Eigenschaften haben, sehr stabil sind, verschiedene Sachen sorbieren, das heißt speichern können. Und damit eben ganz einzigartiges Material eben schaffen, was eben auch sehr vielfältig ist.
Du hast aber gesagt, auch der Einsatz in der Landwirtschaft, der schon lang gemacht wird, sehr lang eigentlich, vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und jetzt wieder ein bisschen als Revival hat. Trotzdem, in letzter Zeit muss die Pflanzenkohle auch für viel herheben, sage ich mal, Klimaretterin, Bodenverbessererin, bei der Fütterung, wenn es im Stall eingesetzt wird, für Tiergesundheit oder vielleicht auch, dass es nicht mehr so stinkt im Stall. Das klingt ja eigentlich nach einem Wundermittel mit null Nachteil.
Null Nachteil würde ich sogar fast bejahen. Wundermittel ist es trotzdem nicht. Es ist kein schwarzer Feenstaub, den ich jetzt überall einfach nur ausstreue und dann wird alles gut. Es ist vielmehr halt ein Werkzeug im Werkzeugkasten, das ich meistens geschickt mit anderen Werkzeugen kombinieren muss, um gewisse Limite zu überwinden. Das heißt, ich habe ein Problem, eine Herausforderung, wo ich Pflanzenkohle geschickt einsetzen kann, um das Problem eben zu lösen.
Gehen wir mal drauf, ja, wo er dann eingesetzt wird und ja, was es bringen kann, was es vielleicht auch nicht bringt. Fangen wir mal bei der Fütterung an beispielsweise. Also dort wird ja Pflanzenkohle doch wahrscheinlich schon fast am meisten eingesetzt, wenn sie eingesetzt wird in der Landwirtschaft. Was ist der Effekt, den man sich dort zunutze machen möchte?
Genau, also von wissenschaftlicher Seite ist erstmal schön vom Fiebel bei Milchkühen gezeigt worden, wenn ich ein gesundes Tier in optimaler Umgebung habe, dann hat die Fütterung von der Pflanzenkohle schlicht und ergreifend keine Auswirkung auf irgendwas, was ich messen kann. Trotzdem steht dem einfach gegenüber, dass fast alle Landwirte, die es einmal ausprobiere, in irgendeiner Form begeistert sind und merken, okay, bei Milchvieh gehen die Zellzahlen runter. In fast jedem Stall geht, wenn es eine Geruchsbelastung gibt, geht die zurück. Und viele andere Themen. Das heißt, im realen Stall habe ich es ja nie optimal. Oder zumindest in allerseltensten Fällen. Und hier kann eben die Kohle eben helfen bezüglich Geruch, indem sie halt eben die organischen Substanzen eben aufnimmt, die den Geruch verursachen. Bei gewissen Sachen im Tier, zum Beispiel mit den Zellzahlen, kenne ich die Mechanismen zumindest noch nicht. Aber wie gesagt, das ist das, was die Landwirte berichten. Das heißt, wie die Pflanzenkohle wirkt, hängt davon ab, wie sie genau angewendet wird und mit welchen und wo sie eingesetzt wird.
Du hast eben gesagt, das sind Erfahrungswerte, die man hat für einen Haufen Landwirte, die sie einsetzen, berichten von guten Ergebnissen. Aus wissenschaftlicher Sicht, auch wenn man zum Beispiel ja, überlegt, es gibt ja auch Gas, die im Stall entweichen, die bei der Kuh entweichen, Treibhausgas, kann man das quantifizieren? Hat das einen Einfluss auf die Gas oder weiss man da noch zu wenig?
Wenn jetzt abzielt zum Beispiel auf Methan, also auf die Methanemissionen zum Beispiel von der Kühe, da gibt es im Moment zum Beispiel keine Daten, die wirklich darauf hindeuten, dass es die Methanemissionen reduziert. Es wurde zum Teil mal eben überlegt, dass es das sein könnte, aber es gab keinen plausiblen Mechanismus, wie das sein könnte. Und auch jetzt eben eine Studie vom Fiebel hat es eben auch entsprechend nicht nachgewiesen. Das andere ist natürlich immer das Thema Stickstoff. Pflanzenkohle kann Stickstoff binden, aber die reine mögliche Bindung jetzt, wenn ich jetzt die unbehandelte Pflanzenkohle in eine Gülle reingebe, die ist auch relativ gering. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich kann 1 bis 5 Gramm Stickstoff pro Kilogramm Pflanzenkohle speichern. Das macht so nicht so viel aus. Aber anders wird es halt eben, wie gesagt, es ist ein Werkzeug, das ich mit anderen Werkzeugen kombinieren kann. Und das haben wir heute auf der Veranstaltung auch wieder gehört, Kombination von Pflanzenkohle mit Milchsäure, Bakterien, um eben im Stall in der Fäkalie den pH zu senken. Und dann habe ich wieder eine Kombination von verschiedenen Effekten, die dann eben zu, ich sage jetzt mal zumindest, zu spürbaren Effekten führen, die dann für mich eben auch plausibel sind.
Nicolas Hagemann, jetzt haben wir vor allem gesagt, ja, was passiert im Stall, was passiert in der Kuh. Aber das geht ja weiter, das ist die sogenannte Kaskadennutzung, wie man das in der Landwirtschaft sagt. Also das heisst, es geht über mehrere Stufen. Und die Endstufe, sage ich mal, die ist wahrscheinlich auf dem Feld. Also das heisst, wenn man Gülle wieder ausbringt oder den Mist, irgendwann landet der Kohlenstoff, die Pflanzenkohle, auf dem Feld. Und das ist dann ja ein recht deutlicher und klarer Klimaeffekt auch.
Genau, also der Klimaeffekt wächst eben erstmal dadurch, dass eben in der Pflanzenkohle Kohlenstoff gespeichert ist, den ja zuvor die Pflanze durch die Photosynthese aus der Atmosphäre entnommen haben und den wir durch die Pyrolyse, durch die Kohleherstellung in was überführt haben, was im Kern eben nicht mehr sehr stark reagiert und nicht von Mikroorganismen ohne weiteres abgebaut werden kann und damit langfristig den Kohlenstoff speichert. Das ist der Effekt, den wir ganz klar verstehen. Und der ja auch eben in der Praxis auch schon so quantifiziert wird als Klimaeffekt. Daneben erhofft man sich natürlich und gibt es auch Berichte, dass die Pflanzenkohle hilft, organische Bodensubstanz aufzubauen. Also das heißt sozusagen nochmal zusätzlichen Kohlenstoff im Boden zu speichern.
Also Humusaufbau hilft.
Genau, ganz einfach Humusaufbau, genau. Da ist die Datenlage nicht so einfach. Auch da wird wahrscheinlich gelten, nur weil ich jetzt Pflanzenkohle auf meinen Acker bringe, werde ich davon nicht zum Humusaufbau kommen. Aber wenn ich das Ganze mit anderen Maßnahmen, mit permanenter Bodenbedeckung und weiß ich nicht, was die regenerative Landwirtschaft alles noch anbietet, kombiniere, dann kann das durchaus funktionieren, dass eben die Pflanzenkohle, indem sie die Mikroorganismen im Boden stimuliert und für schnellere Stoffumsätze sorgt und die den Boden damit zu einem attraktiveren Ort für Wurzeln macht, die dann letztendlich den Kohlenstoff in den Boden reinpumpen, kann die Pflanzenkohle da auch einen Beitrag leisten. Nur wie gesagt, der ist jetzt in der Form jetzt pauschal so noch nicht nachweisbar.
Aber das heißt, wenn man Pflanzenkohle einsetzt, beispielsweise eben in der Tierhaltung, und am Schluss dann das noch ausbringt aufs Feld, da treibt man dazu bei, um eigentlich langfristig Kohlenstoff aus der Atmosphäre rauszuholen und im Boden zu versorgen.
Genau, da ist es die Herstellung von Pflanzenkohle und der Einsatz im Boden oder in andere Anwendungen, wo die Pflanzenkohle langfristig gespeichert bleibt, ist eben eine für unsere Zeit entscheidende Klimatechnologie und eben die am weitesten entwickelte Klimatechnologie oder Negativemissionstechnologie, die wir im Moment haben. Also mein Ansatz, um wirklich den CO2-Gehalt der Atmosphäre durch Entnahme zu verringern.
Das heisst, man muss aber auch Biomasse haben, eben zum Beispiel Holz oder Strohgeschnitt, wo man dann auch verkohlen, sage ich mal. Hat man das Potenzial einmal errechnet? Also wie viel, ja, was wäre sinnvoll und wie viel würde man denn wirklich der Atmosphäre an Kohlenstoff entziehen können in der Schweiz?
Ja, da gibt es verschiedene Berechnungen, auch verschiedene Ansätze, wie man das berechnen kann. Von der Größenordnung kann man sagen, 10-30% von dem, was wir insgesamt an CO2 aus der Atmosphäre entnehmen müssen, können wir über Pflanzenkohle vermutlich leisten. Der Flaschenhals ist natürlich die Verfügbarkeit der Pflanzenkohle, weil nicht die Pyrolyse entzieht der Atmosphäre das CO2, sondern eben die Pflanze. Das heißt, ich muss eben schauen, welche Art von Biomasse nutze ich für die Pflanzenkohleherstellung. Und da liegt eben das Potenzial eben vor allem eben in der Nutzung von vor allem erstmal von Reststoffen oder von Nebenprodukten. Und das heißt, wir müssen eben auch den Kreis erweitern. Im Moment wird die Schweizer Pflanzenkohle fast ausschließlich aus holzigen Materialien gemacht. Da sind auch schon viele Materialien drunter, die auch wirklich Reststoffe sind, die sonst kaum in einer sinnvollen Verwendung zuzuführen sind. Also das ist schon sehr, sehr gut. Aber diesen Kreis müssen wir halt dann auch noch erweitern um Stroh und um andere Biomassen, um da wirklich einfach mehr Kohlenstoff dafür erschließen zu können.
Also wir haben jetzt gesagt, Pflanzenkohle sehr vielseitig einsetzbar, ein Effekt im Boden, ein Effekt im Tier, ein Effekt im Stall. Wenn man so ein bisschen schaut, so ein bisschen auch Recherche betreibt, das ist in den letzten Jahren ziemlich viel auch geschrieben worden. Es hat Radio- und Fernsehbeiträge gegeben. Es hat wie so einen, man ist ein bisschen in einem Hype drin, hat man das Gefühl. Pflanzenkohle ist fast schon ein bisschen in aller Munde, auch es wird in Hobbygärten eingesetzt etc. Warum ist das so? Was ist das Revival?
Über die Menschheitsgeschichte ist das wirklich ein Revival, das ist richtig. Einerseits ist es halt ein sehr komplexes Thema, was manchmal eben auch die Umsetzung schwierig macht, weil eben es in verschiedene Bereiche eingreift, auch bei der Regulierung verschiedene Sachen berücksichtigt werden. Aber sie kann halt eben an vielen Stellen ansetzen und es ist nicht die Wunderlösung für ein Problem, sondern es deckt eben viele Probleme, greift an vielen Ecken an, wo wir eben Probleme haben. Geht es eben um die Verwertung von biogenen Reststoffen schon bei der Herstellung und um eben verschiedene Herausforderungen, gerade auch im Angesicht des Klimawandels, eben zu lösen. Und dadurch, denke ich, ist es einfach ein sehr interessantes Material.
Wir haben jetzt über Erfahrungswerte geredet, wir haben auch über wissenschaftliche Erkenntnisse geredet. Gerade bei der Forschung, was braucht es noch? Also, wo liegen noch offene Fragen, wo du sagst, hey, doch, da sollte man eigentlich noch genauer heranschauen?
Die Forschung hat immer offene Fragen, aber natürlich haben wir auch gewisse Sachen, die erstmal zu unserer Zufriedenheit verstanden sind. Und das ist eben einmal, dass wir heute wissen, wie wir eine sichere Pflanzenkohle herstellen können, dass wir ein Verständnis dafür haben, wie viel von der Pflanzenkohle langfristig im Boden gespeichert bleibt, um eben den Kohlenstoff da drin zu behalten. Die offenen Fragen sind natürlich, wie schon gesagt, wie wirkt sich die Pflanzenkohle wirklich auf den Humusaufbau aus? Wie muss ich das, mit welchen Maßnahmen muss ich das flankieren, um wirklich den Humusaufbau damit wirklich zu verstärken zu können? Das ist sicher eine der offenen Fragen. Das geht natürlich auch Hand in Hand irgendwo auch zwischen Anwendungsempfehlung und Forschung, wo man auch wirklich dann auch mit der Praxis gemeinsam gucken muss, eben auch, um zum Beispiel in der Tierhaltung besser zu verstehen, wo sind die Effekte, die da wirklich eingreifen und in welcher Form macht das Sinn. Und dazu braucht es eben schon auch eine Kooperation eben von Forschung und Praxis, weil, wie gesagt, Forschungsfragen gibt es immer, aber wir müssen eben gemeinsam mit der Praxis gucken, wie können wir auch wirklich auf sozusagen System- und Hofebene verstehen, was die Einflüsse von Pflanzenkohle sind. Was macht es? Hast die Kaskadennutzung angesprochen? Was macht die Kaskadennutzung wirklich auf Ebene des gesamten Hofs mit der Wirtschaftlichkeit, mit Nährstoffbilanzen etc.?
Jetzt, es gibt auch warnende Stimmen, die sagen, ja, Achtung, jetzt, man bringt da etwas im Boden rein, wo dann im Boden drin ist. Und Langzeitfolgen sind noch nicht absehbar. Beispielsweise auch, wenn man die Stellung vom BAFU, also vom Bundesamt für Umwelt, anschaut, heisst eigentlich, ja, nein, eigentlich einen weitflächigen Einsatz können wir nicht empfehlen, solange nicht ausgeschlossen werden können, dass beispielsweise Bodenlebewesen schaden immer noch der Regenwürm. Also diese Stimmen gibt es auch.
Ja, es ist richtig, dass es diese Schirm gibt und dass das BAFU das sagt oder schreibt, wie du es gerade genannt hast. Aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, was das BAFU gleichzeitig macht und zulässt, nämlich, dass wir seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz eine sachgemäße Zulassung von Pflanzenkohle haben. Das heißt, wir können Pflanzenkohle einsetzen. Hier war wirklich die Schweiz und ist weltweit Vorreiter, was diese sachgemäße Zulassung angeht. Sachgemäß heißt einfach, es ist möglich, nachweislich schadstoffarme und sinnvoll hergestellte Pflanzenkohle einzusetzen. Das ist meine wesentliche Perspektive darauf. Das heißt, dass es wird ja auch eben sehr viel ermöglicht und das ist für mich eben der Hauptpunkt. Und klar, es gibt Leute, die sagen, oder berechtigte Gründe zu sagen, warum gibt es jetzt diese Mengenbeschränkung von 1 Tonne pro Hektar und Jahr und zusätzlich maximal 10 Tonnen pro Hektar und 20 Jahre. Warum gibt es das? Und gut, wenn es da eben einfach sozusagen das der BAFU und BLW interne Kompromiss war, dann kann ich für den Moment damit leben und es ist ja nicht gesagt, dass das auf ewig so bleiben wird. Denn bisher haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, die diese Befürchtungen in irgendeiner Form bestätigen.
Wo soll es hergehen mit der Pflanzenkohle? Also, du sagst doch, aus meiner Sicht, wir haben ein Werkzeug in der Hand und man sollte es so und so einsetzen.
Aus Sicht der Landwirtschaft liegt das meiste Potenzial bei den tierhaltenden Betrieben, eben für die kaskadenartige Nutzung, beginnend eben im Stall über das Hofdüngermanagement dann eben aufs Feld. Ich denke, da liegt sehr viel Potenzial. Das andere sind natürlich die kompostbasierten Ansätze, um gezielt Bodenverbesserer herzustellen, die dann natürlich vor allem in den Sonderkulturen attraktiv sind, einzusetzen, wo eben sich Investitionen und ja auch nicht unerhebliche Investitionen in die Bodenqualität einfach auch sehr schnell auszahlen.
Also zum Beispiel Weinbau?
Genau, zum Beispiel oder Obst- oder Gemüsebau. Genau, einfach Sachen, die auf der Fläche sehr, sehr intensiv sind und sehr, sehr hohe Umsätze pro Fläche generieren. Und das sind ja auch wieder Sachen, wo es eben nicht nur die Pflanzenkohle ist, sondern eben die Pflanzenkohle kombiniert eben mit geeigneter Kompostiertechnik.
Wir haben jetzt ganz Haufen geredet über Pflanzenkohle, viel erfahren. Wenn du jetzt müsstest auf einem Flyer herschreiben, in wenigen Worten quasi, was für ein Potenzial haben wir da eigentlich in der Hand?
Wir haben ein vielfältiges Potenzial. Wir können biogene Reststoffe in der Wertschöpfung zuführen. Wir können es in der Landwirtschaft dann einsetzen, um Herausforderungen im Nährstoffmanagement und angesichts des Klimawandels eben anzugehen und haben damit eben eine sozusagen Ready-to-Go-Klimatechnologie.
Der Nicolas Hagemann, Pflanzenkohleforscher vom Ithaca-Institut und Mitarbeiter von Agroscope. Pflanzenkohle in Kombination eben beispielsweise mit Mist, mit Bakterien oder anderem, als Helferin auf dem Bauernhof und gleichzeitig als Mittel gegen die Klimaerwärmung. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat kürzlich zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt eine neue Version vom Faktenblatt rund um Pflanzenkohle herausgegeben. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Die aktualisierte Version von dem Dokument, die ist übrigens kurz nachdem wir mit dem Nicolas Hagemann geredet haben, herausgekommen. Dabei werden, wie bei der Ursprungsversion, Chancen und Risiken von Pflanzenkohle beleuchtet, die Effekte auf die Lachgasemissionen, Pflanzenkohle als Kohlenstoffsenke, was mit dem Nährstoffhaushalt im Boden passiert oder eben mögliche Auswirkungen aufs Bodenleben. Ein Haufen wird angeschnitten. Im Papier wird darauf hingewiesen, dass es rund um Pflanzenkohle halt noch verschiedene Unklarheiten gebe. Mehr Ertrag haben wir bis jetzt einmal in der Schweiz nicht nachweisen können. Auch sei das Klimapotenzial auf heimischen Landwirtschaftsböden beschränkt und der Einsatz von Pflanzenkohle sei heute auch meistens wirtschaftlich nicht rentabel. Die beiden Ämter weisen auch darauf hin, dass einfach auch noch Langzeitstudien fehlen, also vor allem grosse Feldversuche auf typischen Schweizer Böden. Da gibt es Forschungsbedarf. Als Fazit heisst es auch in der zweiten Version von dem Papier, solange schädliche Auswirkungen beispielsweise eben auf Bodenlebewesen nicht ausgeschlossen werden können, rät immer von einem weitflächigen Einsatz von Pflanzenkohle vorläufig ab. Es zeigt sich also, Pflanzenkohle ist in der Praxis angekommen. Noch nicht im ganz grossen Stil, aber sie wird eingesetzt und die Forschung die ist dran, noch mehr herauszufinden. Kurz, es tut sich etwas in diesem Bereich. Gerade mit den Herausforderungen rund um den Klimawandel macht es Sinn, dort dran zu bleiben. Aber es ist wahrscheinlich schon so, Pflanzenkohle wird nicht die Rettung sein, aber möglicherweise ein wichtiger Putzlistein bei der Lösung der Klimakrise. Jetzt sage ich merci fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Der Podcast «Landwirtschaft Klimawandel» bringt euch das Netzwerk «Klima und Landwirtschaft». Bis zum nächsten Mal.